A brown skin buddy with shoulder length hair.
Radio frei.
Check, check.
Realitätscheck bei Radio frei. Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Zwei, fünf, drei, vier. Je nachdem, wie lange dieser Tag geht, sind das die Temperaturen bzw. die Temperaturkurve. Mir helfen Zahlen bei der Orientierung. 9 Uhr 1. 18 Uhr 1. Eine Uhrzeit, die werktäglich bei Radio frei oft verkündet, unterdessen steht in den Startlöchern. Das tue jetzt ich hier auch. Die nächsten 2 Stunden können wir, wenn ihr Lust habt, gemeinsam verbringen. Wir könnten einen Kommentar aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann hören. Wir blicken zurück auf den Mittwoch der letzten Woche im Thüringer Landtag. Es gab ein konstruktives Misstrauensvotum und auch wenn es danach hieß, jo, Mario Vogt ist weiter Ministerpräsident, ist das nicht das einzige Ergebnis dieses Tages. Katharina König ordnet ein. Ich freue mich auf Besuch in der 2. Stunde. Reinhard kommt hier rein und er berichtet. Nicht von vor 5 Jahren, nicht von vor 10 Jahren, nicht von vor 15 Jahren. Vor 25 Jahren war er das erste Mal auf der Berlinale. Wie das war und was sich seitdem verändert hat, werden wir besprechen. Es gibt ein neues Kulturfragment, ausgebuddelt aus Staub und Steinen im Kulturquartier. Ich bin gespannt, was es heute ist. Folge 6. Und ich freue mich für einen kleinen Ausflug in die Gedanken und Köpfe der Erfurter Bevölkerung. Mathilda war unterwegs und hat die Menschen draußen gefragt, ob sie meinen, dass es in Erfurt eine alternative Szene gibt. Wie alternativ die Musik von Fehlfarben ist, könnt ihr jetzt selber entscheiden, denn mit dieser Musik steigen wir ein. Ein Jahr heißt dieser Song, bekannt unter Es geht voran, ihr werdet ihn gleich erkennen. Und damit herzlich willkommen bei Unterdessen am heutigen Dienstag, dem 10. Februar 2026.
Thank you.
Musik von Phil Farben, schon über 40 Jahre alt, 1980 bzw. 82 erschienen. Wir machen weiter mit wesentlich neuerer Musik von Kay Tempest. Auch hier wird sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Und genau das macht auch Albert Jörimann Woche für Woche. Und nach dem Song hören wir den aktuellen Kommentar aus neutraler Sicht.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Let's push more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Let's push more flow. Please, let me let go.
Let me let go.
Flash from the past was so special. Ghetto in the universal. Roll onto the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults, more release, more push. More new, more new. Yes, yes, understand how to un. And you taught me how to un, so I can't forget you. Traveling my rubber land at the front. Rattle down what's true to you, what's real. This is still all the ones from cars. Sitting on top of your car, we don't lose the bar. Let them know, no, no.
More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Let's push more flow. Please, let me let go.
Aus neutraler Sicht von Albert Jörimann.
Guten Tag. Das Wettgeschäft war lange Zeit verrufen. Zahllose Kulturstücke beschreiben die Spielsucht und den Weg in den Ruin im Rahmen von Casinos, Pferdewetten und dergleichen. Der moderne Staat nahm sich seiner spielsüchtigen Bevölkerung an und bot in eigener Regie ein paar Möglichkeiten, vor allem im Rahmen von Lotterien, national und international. Bei den Euro-Millions liegen bis zu 250 Millionen Euro im Jackpot. Ein schöner Teil der anfallenden Gewinne ging in kulturelle Projekte, mindestens in der Schweiz. Bei der Deutschen Klassenlotterie habe ich dazu auf die Schnelle nichts gefunden, bis auf eine Anzeige des CO2-Kompensationsunternehmens MyClimate, bei welcher die Klassenlotterie ihre Emissionen durch Beiträge für ausgewählte Klimaschutzprojekte ausgleicht. Ich möchte das fast ein Paradebeispiel für CO2-Kompensationen nennen. denn so eine Lotterie stößt nun mal per Definition kein CO2 aus. Halt, doch, beispielsweise Reisen steht auf der Webseite. Ja, ja, und Prosit. Daneben ist das Glücksspiel in unseren Gegenden reguliert, beschränkt auf so Dinge wie Casinos und ansonsten mehr oder weniger verboten, weil das Unglückspotenzial zu hoch ist. Wer sein Glück im Unglück sucht, die oder der muss sich eben bei Casinos und Pferdewetten abreagieren. Dabei haben die Casino-Betreiberinnen immer ein Auge darauf, dass sich an dieser Gesetzeslage nichts ändert, denn sie bedeutet unter anderem einen Schutz für ihre Geschäfte. Trotzdem entwickelt sich der Markt. Beliebt sind neben den Lotterien insbesondere Sportwetten, aber man kann auch Geld darauf setzen, wer die neue Päpstin wird. Dies war offenbar bereits im 15. Jahrhundert gang und gäbe. In den Vereinigten Staaten war das Glücksspiel grundsätzlich auf die Casinos beschränkt, bis der oberste Gerichtshof im Jahr 2018 das entsprechende Bundesgesetz aufhob. Seither liegt es an den einzelnen Bundesstaaten und neben der Hauptstadt haben seither fast 40 davon die Sportwetten zugelassen. Das Geschäft hat einen ansehnlichen Umfang. Die New York Times schätzt den Umfang auf 220 Milliarden US-Dollar jährlich und nennt allein für den Super Bowl vom letzten Sonntag eine Summe von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Neben den eigentlichen Sportwetten sind auch noch Derivate entstanden, die sogenannten Vorhersagemärkte, die ähnlich funktionieren wie Optionen und Futures auf den Börsen und um die es ein anständiges Gerangel gibt zwischen den Betreiberfirmen wie Kalshi auf der einen, den regulären Casino-Betreiberinnen auf der anderen und dem Staat auf der dritten Seite. Die Vorhersagemärkte unterliegen nämlich nicht den gleichen Auflagen wie die Sportwetten selber. Das wird schnell kompliziert, wie alles, was das Recht in den Vereinigten Staaten angeht. Auf der einen Seite gibt es Klagen gegen die Betreiberinnen von Vorhersagemärkten, auf der anderen Seite klagen diese selber, wie zum Beispiel die erwähnte Kalshi gegen die Regulierungsbehörden von New York, welche ihre Tätigkeit als Sportwetten ohne Lizenz eingestuft hatten. Kalshi hat in diesem Zusammenhang auch Donald Trump Jr. als Strategieberater eingekauft, was zweifellos gut in unser Weltbild passt. 220 Milliarden Dollar, das kann man schon einen kleineren Wirtschaftszweig nennen, aber es ist natürlich nichts im Vergleich mit dem großen Wettgeschäft an den Finanzmärkten, die sich nämlich genau gleich entwickelt haben, mit dem einen Unterschied, dass es offenbar keine Regulierungsbehörde gibt. Die ist in den Vereinigten Staaten wohl auch nicht nötig. Solange die Regierung keinen Eingriff für notwendig hält, aus welchen Gründen auch immer, kann das US-amerikanische Finanzmarktsystem vor sich hindampfen, wie es will. Die Logik ist mindestens aus Distanz betrachtet keinerlei ökonomische mehr, sondern die Märkte florieren, dank der militärischen und digitalen Übermacht der Vereinigten Staaten. Was die alte Hypothese wieder belebt, wonach für den ökonomischen Erfolg letztlich außerökonomische Kriterien zentral sind, in erster Linie Einfluss, Macht und Gewalt. Aber wem sage ich das? Seit der Auslöschung der Kader von Hamas und Hisbollah durch die koordinierte Aktion des israelischen Geheimdienstes mit US-amerikanischer Intelligenz und seit dem Gedröhn der Lastwagenhupe zu egal welchem Thema steht der europäische Kontinent einigermaßen konsterniert vor der Einsicht, dass die fast unbemerkt entstandene gewaltige Diskrepanz zwischen dem eigenen Entwicklungsstand und eben jenem im US-amerikanischen Bereich. Nun macht man bekanntlich seine Projekte am besten erst dann öffentlich, wenn sie bereits stehen, mindestens wenn man es ernst meint damit. Und aus diesem Grund kann ich nur spekulieren über den Stand der Anstrengungen innerhalb der Europäischen Union, Boden gut zu machen in den Bereichen Superrechner, Datenzentren und Satellitennetz und daneben auch in ein paar Rüstungsbereichen, die damit bekanntlich unmittelbar zusammenhängen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich allerdings kategorisch jedes Untergangsszenario ablehnen. Der gewaltige Rückstand in mehreren Bereichen ist einerseits aus dem Grund nicht so brandgefährlich, weil Industrie und Forschung trotz allem nach wie vor eng miteinander verbunden sind über die Kontinente hinweg. Es müsste schon eine übelriechende Dummheit eingefangen haben, wenn sie so etwas nicht nur nicht sieht, sondern auch nach einer eigenen nationalistischen Ausrichtung ruft. Einen anderen Grund habe ich hier auch schon aufgeführt, nämlich die 500 Millionen gut ausgebildeten Menschen, welche in Europa nach wie vor die doppelte Eigenschaft haben als Facharbeiterinnen, soweit sie nicht in Pension sind, und andererseits als Konsumentinnen. Nur schon ein Boykott US-amerikanischer Waren, zu dem ich auch hiermit wieder aufrufe, mindestens solange die eine Lastwagenhupe als Präsident beschäftigen, würde die US-Wirtschaft ziemlich hart treffen. Die besteht nämlich auch nicht nur aus Waffen und Erdöl. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für eine interkontinentale Verflechtung und Zusammenarbeit, sondern ist nur der Lastwagenhupe geschuldet. Daneben sind die Beziehungen ja nach wie vor sehr eng, wie übrigens auch die Epstein-Files gezeigt haben. Was sich da alles am Arm von Jeffrey Epstein getummelt hat? Am meisten überrascht war ich nicht von Jack Lang, dem Sozialisten-Gag, der sich von diesem weiteren französischen Sozialisten Dominique Strauss-Kahn nur graduell unterscheidet. Wirklich verblüfft war ich, als ich eine Foto sah, welche unseren guten alten Noam Chomsky im Privatchat von Jeffrey Epstein und in seiner Gesellschaft zeigte. Offensichtlich handelt es sich um einen Beweis seiner nachlassenden Urteilskraft und nicht um den Beleg irgendeiner Komplizenschaft mit Epstein. Aber trotzdem, man staunt. Wie auch immer, weltweit gesehen hält der politische Rechtsrutsch an. Die Polinnen versteifen sich hartnäckig auf die dünne Linie zwischen Mitte-Rechts und nationalistisch-Rechts und bringen es immer wieder fertig, dass sich auch echte Antisemitinnen ins Rampenlicht drängen. Das wiederum erinnert mich immer wieder an die Tatsache, dass es in Krakau nur gerade 2 Monate brauchte, bis sich der Volkszorn nach der Befreiung des Todeslagers Auschwitz wieder zu einem antijüdischen Pogrom zusammenballte. Im Jahr 1945. Manchmal hat man den Eindruck, die Polinnen würden den Antisemitismus als Dekoration des reaktionärsten Katholizismus und die Kombination als Volkssport betreiben. Dieser Eindruck ist allerdings nicht korrekt, aber die Fragen stellt man sich dann halt doch. Die Schwedendemokraten, die rechten Finnen, die rechtsstehende japanische Premierministerin, die Wahlergebnisse in Zentralamerika – alle bestätigen den Rechtstrend, den man allerdings ebenfalls differenziert betrachten muss. Gerade Zentralamerika reagiert in der Regel unmittelbar auf die politischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, was aber noch keine Aussagen zulässt über die konkrete Politik der jeweiligen Regierungen, egal ob sie sich konservativ nennen oder fortschrittlich. Die japanische Premierministerin reiht sich ein in den Chor der nationalistischen Politikerinnen, wird sich aber ihrerseits mit den demografischen Gegebenheiten herumschlagen müssen. Die Japanerinnen wehren sich zwar tapfer gegen das Aussterben, aber nur indem sie immer älter werden. Und das ist keine Gewinnstraße, abgesehen vom individuellen Bereich. Aber für die Staatsfinanzen ist der Anstieg der Rentnerinnen an der Gesamtbevölkerung kein Grund zur Freude. Wie überall sonst auch, notabene. Jedenfalls muss Japan bei Gelegenheit wieder ein paar Tonnen ausländische Arbeitnehmende importieren, wenn es nach wie vor eine eigene Wirtschaft am Leben erhalten möchte. Dann gibt es auch andere Beispiele, zum Beispiel der Sieg des linken Präsidentschaftskandidaten in Portugal über den Führer der Allianz für Portugal, noch viel mehr aber die Ankündigung in Spanien, dass die Regierung den Aufenthaltsstatus von 500.000 Einwandererinnen formalisieren will. Das ist nicht nur eine Verneigung vor der Realität, sondern auch ein echt antizyklischer Akt, für den man Pedro Sanchez über den grünen Klee loben soll. Der Automobilkonzern Stellantis will Milliardenabschreibungen vornehmen auf seinen Investitionen in die Elektromobilität. Was das konkret bedeutet, weiß ich nicht. Zunächst tönt mir das eher nach einer Verneigung vor der Lastwagenhupe als nach einer kohärenten Unternehmenspolitik. Alle wissen, dass mittelfristige Elektromobilität angesagt ist. Da werden die entsprechenden Vorleistungen nicht einfach eingestampft. Abschreibungen hin oder her. Das gilt auch für die Heizungsdebatte, wo jetzt dann endlich die Luft raus sein sollte aus den Hohltüten wie dem bayerischen Ministerpräsidenten und anderen Fantasiegebilden in Deutschland und auch sonst. Die gesamte Umweltfrage hat zweifellos einen gewaltigen Rückschlag einstecken müssen, nachdem sie eine Zeit lang in der Öffentlichkeit ebenso gewaltige Fortschritte gemacht hatte. Jetzt ist es langsam oder je nachdem auch gerne schnell wieder Zeit, das Thema wieder aufzugreifen und zu retten, was zu retten ist. Aus neutraler Sicht bzw. aus Sicht eines Menschen, der mehr oder weniger im Winterschnee aufgewachsen ist, muss ich sagen, dass es nicht mehr so wahnsinnig viel ist, was zu retten übrig bleibt, mindestens was die Eisreste auf unseren Bergen angeht, die uns über Jahrhunderte hinweg zuverlässig mit Wasser versorgt haben. Die haben wir, beziehungsweise Die habt ihr, geschätzte Automobilistinnen und Flugreisende, in den letzten 30 Jahren uns tüchtig weggeschmelzt. Das ist nicht schön von euch. Ich will zwar keine Absicht unterstellen, was ich aber nicht begreife, ist, dass ihr jetzt wieder herum Auto fahrt und herumfliegt, als müsstet ihr irgendetwas kompensieren. Müsst ihr vielleicht die CO2-Kompensationszahlungen kompensieren? Das ist mir ein Rätsel. Wie auch immer. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Und dementsprechend geht die Geschichte weiter und wird vermutlich in den nächsten paar Jahren das Thema der schmelzenden Gletscher und der steigenden Temperaturen mit einem Achselzucken wegstecken. Der Planet als solcher interessiert sich mit Sicherheit keinen Deut für uns Menschen. Das müssen wir schon selber tun. Aber irgendwie kriegen wir den Arsch nicht hoch. Guten Tag.
Ach Mensch, guten Tag, Herr Jörimann. Und er hat ja irgendwie recht. Ne? Alles hat mit allem zu tun. Und so. Und ich schicke einen Hustenbonbon rüber und bedanke mich für den Kommentar aus neutraler Sicht für diese Woche. Genau diesen Sender hört ihr, es ist 9.25 Uhr oder wenn ihr die Wiederholung hört, 18.25 Uhr. Die Sendung heißt Unterdessen und ich habe gerade mal in die Suchmaschine meines Fastvertrauens reingeschrieben, Schlagzeilen Misstrauensvotum Thüringen, und da kommen dann so Schlagzeilen wie Höcke scheitert mit Misstrauensvotum in Thüringen. Misstrauensvotum der AfD gegen Mario Vogt ist gescheitert. Vogt bleibt Ministerpräsident, Höcke gescheitert und so weiter und so weiter. Dass das jetzt nicht die größte Überraschung war, beschreibt Katharina König in einem Gespräch mit dem Podcast Thüringen Insider. Sie findet was ganz anderes wichtig, beziehungsweise müsste das eigentlich in den Überschriften stehen, was das ist und wie sie den Tag erlebt hat und das Ergebnis einschätzt. Das hören wir hier gleich. Vorher aber noch eine Musik, Rest in Space von Island Man.
Thank you.
vergangenen Mittwoch fand im Thüringer Landtag ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten Mario Vogt statt. Beantragt wurde dies durch die AfD-Fraktion und zur Wahl als Alternative stellte sich Björn Höcke. Warum aber eigentlich geht es nur so, also nur durch die Wahl einer anderen Person? David Simon vom OKJ in Jena hat das in der Sendung Parlamentarischer Uso am Tag darauf gut erklärt. Und das ist so,
weil das eine Besonderheit ist, vor allem in deutschen Parlamenten, sowohl in Landtagen als auch im Bundestag, dass Staats- und Regierungschefs hier normalerweise nicht einfach abgewählt werden können und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht, sondern dass es eben immer nur dieses sogenannte konstruktive Misstrauensvotum gibt. Das heißt, man kann einen Regierungschef nur abwählen, indem man einen neuen bestimmt. Warum das Ganze? Das kommt so ein bisschen aus der deutschen Geschichte. In der Weimarer Republik war es nämlich noch anders und da ist dann gelegentlich mal ein Reichskanzler abgewählt worden und es waren sich aber alle gar nicht so einig, wer kommt eigentlich danach. Es waren sich noch alle einig, der muss weg und danach ging das große Ränkenspiel los, wer denn dann ihm nachfolgen soll und im Ergebnis hat das dann dazu geführt, dass häufig dann so ein Machtvakuum entstanden ist, auf dessen Basis oder unter anderem auf dessen Basis es dann hinterher auch Demagogen und Extremisten sehr, sehr leicht hatten. Um das zu verhindern, eben heute dieses konstruktive Misstrauensvotum und in die Begründung für dieses Misstrauensvotum der AfD. Hören wir mal rein, hier der gestrige AfD-Kandidat Björn Höcke.
An dieser Stelle verlassen wir wieder die Sendung Parlamentarischer Uso von letzter Woche, bespielt durch KollegInnen vom OKJ in Jena und von Radio Lotte in Weimar. Und ja, die Begründung von der AfD-Fraktion war offiziell die Aberkennung des Doktortitels von Mario Vogt durch die TU Chemnitz. Allerdings meint die AfD natürlich auch grundsätzlich, dass Mario Vogt überhaupt nicht geeignet ist, ist jetzt keine Überraschung. Was allerdings vielleicht doch eine kleine Überraschung war, war, dass eine Person nachher bei der Abstimmung mehr als die AfD-Fraktion Mitglieder hat, mit Ja für Höcke gestimmt hat und eine weitere sich enthalten hat. Dass dies währenddessen, danach und auch in der Berichterstattung dann keine große Aufmerksamkeit erlangte, wundert und ärgert unter anderem Katharina König, die für die Linke im Landtag sitzt. Das sagt sie unter anderem in einem Gespräch im Podcast Thüringen Insider kurz nach dem Votum. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch jetzt auch hier bei Radio Frei senden können. Zu Beginn geht es allerdings erstmal noch nicht um das konstruktive Misstrauensvotum, sondern um einen anderen Rechtsextremisten, der Erfurt kurz vorher besuchte.
Der österreichische rechtsextreme Aktivist und Autor Martin Sellner war am Tag vor dem Holocaust-Gedenktag in Erfurt und hat sich dort unter anderem mit Teilen der AfD Thüringen getroffen und dann am Abend zu einer Lesung in Erfurt eingeladen. Und eine, die das sehr scharf kritisiert hat, war die linke Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß, die für ihre Fraktion Sprecherin für Antifaschismus ist. Und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass du auch mal zu Gast bei den Thüringen-Insidern bist.
Hallo.
Hallo. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du hast es scharf kritisiert. Du hast unter anderem gesagt, dass der Besuch des Rechtsextremisten Missbrauch öffentlicher Ressourcen ist. Kannst du das nochmal ausführen?
Na, man muss sich ja klar machen, dass der Landtag als solches niemandem einzeln gehört, sondern sozusagen das Gebäude und auch alles, was sich in diesem Landtag befindet, aus Steuermitteln finanziert wird. Und es wird finanziert, um hier im Sinne der Demokratie parlamentarisch zu arbeiten, sich auch mal mit außerparlamentarischen Partnerinnen zu treffen, Anträge, Gesetze, was weiß ich was vorzubereiten, aber auch sich inhaltlich auszutauschen. Und das aber schon unter dem großen Maßstab, so verstehe ich es, im Sinne der Demokratie. Wenn man jetzt jemanden wie Sellner den Zutritt zum Landtag ermöglicht, sich mit ihm hier trifft und dann natürlich auch die rassistische verfassungsfeindliche Position, die er vertritt, in diesen Räumen des Landtages Thema wird, Inhalt wird, dann ist das aus meiner Perspektive ein Missbrauch der Strukturen, der Ressourcen, die uns im Landtag als Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden, um im Sinne der Demokratie zu arbeiten. Und das ist sozusagen die Kritik, die wir an der Stelle dachten, dass es notwendig ist, auch mal klar zu machen.
Und du hast ja auch oder ihr habt auch Kritik an der Stadt Erfurt geäußert.
Ja.
Welche Möglichkeiten hätte die Stadt gehabt aus eurer Sicht?
Also in anderen Städten ist es ja gelungen, Augsburg als Beispiel, ein Betretungsverbot für Sellner zu erwirken und damit zumindest in den Räumlichkeiten, wo es bekannt war, den Auftritt von ihm zu verhindern. Und wir sind der Überzeugung, dass etwas Ähnliches, da muss man für den Hintergrund wissen, die Polizeiaufgabengesetze Thüringen und Bayern sind etwas unterschiedlich, aber man hätte es etwas Ähnliches, hätte man auch in Erfurt versuchen müssen. Ob das dann am Ende geklappt hätte, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber das einfach so hinzunehmen, so durchlaufen zu lassen, keinen Protest sozusagen auch durch die Stadt und, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, auch keinen entsprechenden zeitnahen Protest und Zuarbeit durch das zuständige Innenministerium gegen diesen Auftritt eines extrem Rechten, eines Rassisten, eines Menschenverachters vorzunehmen. Das macht mich ehrlich bis heute so ein Stück fassungslos, weil es aufzeigt, wie weit diese Gewöhnung schon gegangen ist, wie weit die Normalisierung von rechten Gedanken schon ist und dass man nicht mal mehr das versucht, was im Rahmen der Möglichkeiten wäre, um solche Auftritte zu verhindern.
Und wie sicher sich da insbesondere auch die AfD Thüringen fühlt, weil sie weder von staatlicher Seite noch von ihrer eigenen Partei irgendwelche Maßnahmen da zu fürchten hat. Das hat ja auch gezeigt, wie offen die damit umgegangen sind. Also die haben da ja keinen Hehl draus gemacht, dass der Besuch hier stattgefunden hat. Es gab Fotos, es gab animierte KI-Videos, furchtbare Sachen. Die Thüringer AfD macht ja eigentlich schon immer, was sie will, unabhängig davon, was die Bundesspitze sagt. Und die Bundesspitze hat ja jetzt nochmal so ein bisschen pseudomäßig gesagt, wir wollen mit der identitären Bewegung nichts zu tun haben. Ja, also wie gesagt, sie posten trotzdem stolz Fotos. Glaubst du, dass die Thüringer AfD in irgendeiner Form zu bremsen ist mit dem, was sie so tut?
Die Thüringer AfD ist zu bremsen. Ja, sie ist zu bremsen, aber sie ist nicht zu bremsen durch das, was sozusagen innerhalb der AfD geschieht, sondern sie ist zu bremsen durch Zivilgesellschaft, durch demokratische Akteure. Innerhalb der AfD selber versuchen sie ja immer wieder das Sagbare nach rechts, 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 ich weiß gar nicht, wie weit rechts wir da schon sind, zu erweitern. Und dann natürlich das, was der AfD-Bundesvorstand da macht, das ist nichts anderes als Phrasen von sich zu geben. Und die vermeintliche Kritik aus der Bundesebene der AfD, das ist doch, wenn überhaupt, nur eine Schutzbehauptung, die dort kommt. Ich würde sagen, es sind Phrasen. Das folgt natürlich der Logik, dass man keine weiteren Belege geben will für die Verfassungswidrigkeit, aus Sorge vor einem möglichen Verbotsverfahren und so weiter und so fort. Aber wenn man es ernst gemeint hätte, und wenn man wirklich diese Position von Sellner als AfD nicht vertreten würde und auch ablehnen würde, dann wäre was anderes geschehen. Dann wäre es A, nicht Inhalt ihrer Wahlprogramme, wenn auch in einer etwas anders formulierten Form, dann wäre es auch nicht nur bei einer Pressemitteilung geblieben, wo sich Weidel und so weiter distanzieren, sondern dann hätte es eine klare Ansage hier in Thüringen gegeben, bis hin, sie hätten sie vorzitieren können nach Berlin, um ihn deutlich zu machen, dass das nicht nicht geduldet wird. All das passiert nicht. Also es von daher.
Und man hätte sich auch ins Auto setzen können und herfahren können.
Ja,
und
man hätte auch herkommen können.
Das wäre auch schon ein Signal gewesen. Und ganz aktuell Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt zeigt ja auch, dass das alles leere Hülsen sind.
Es sind nicht nur es sind leere Hülsen, es sind Phrasen. Aber es ist auch so spannend, gerade jetzt mit diesem Termin mit Sellner, den die AfD hier in Thüringen hatte. Wenn man sich da mal die Bilder anschaut, die selber verbreitet haben, da sitzt einer der Thüringer AfD-Abgeordneten mit einer Tasse. Mhm. Und auf dieser Tasse ist draufgedruckt sein Porträt, sein Name und dazu Remigrationshelfer. Mhm. Also da können die sich 10-mal hinstellen und sagen, dass sie hätten ja ein etwas anderes und das sei ja nicht dasselbe. Und sie können das auch Sellner sagen lassen, dass es einen Unterschied gäbe. Inhaltlich muss klar sein, das, was die AfD hier in Thüringen will, das, was die AfD in Sachsen-Anhalt will, aber auch das, was die AfD in ihrer Gesamtheit will, entspricht am Ende von der Konsequenz her dem, was Sellner fordert. Mhm. Wozu auch sonst trifft man sich mit so jemandem?
Natürlich. Ich habe das gerade schon gesagt, das war am Vortag dieses Treffen des Holocaust-Gedenktages, der ja auch hier im Thüringer Landtag stattgefunden hat, eine Gedenkstunde wie jedes Jahr. Und da haben ja die Vorsitzenden der demokratischen Fraktionen auch also da hat Vogt geredet, haben die Vorsitzenden der demokratischen Fraktionen Äußerungen getroffen, Mitteilungen an die Medien und sind eben auf dieses Treffen eingegangen und haben sich empört gezeigt und ihre Ablehnung kundgetan. Ich fand, dass trotz allem diese Ablehnung zu leise war. Und jetzt springen wir mal in diese Woche. Wir sind jetzt beim Plenardonnerstag. Gestern am Mittwoch hat das konstruktive Misstrauensvotum stattgefunden. Und wir wissen es nicht, weil es eine geheime Wahl ist. Aber wir wissen, dass eine Person Björn Höcke als Ministerpräsidenten mitgewählt hat, die nicht aus der AfD-Fraktion kommt. Mhm. Und eine Person bei der Frage Björn Höcke Ministerpräsident, ja, nein, sich enthalten hat. Mhm. Und die Empörung gestern, die war noch viel, viel leiser als die Empörung in der Woche.
Es gab keine Empörung aus der Promberg-Koalition über dieses Wahlergebnis. Es gab aber auch keine wirkliche Empörung über dieses Wahlergebnis, was sich in Medien wiedergespiegelt hat. Sondern Medien haben ja sogar noch die, ich sag mal, Positiverzählung aufgemacht, dass Mario Vogt weiter Ministerpräsident bleiben würde, dass er dass Höcke nicht die 45 Stimmen bekommen hat und so weiter. Das stand nie wirklich als eine Frage im Raum, ob Höcke 45 Stimmen bekommen würde. Jeder, der sich ein bisschen mit Thüringer Politik auskennt, weiß, dass es diese 45 Stimmen momentan nicht gibt. Mhm. Der Skandal ist sozusagen was anderes. Das erste ist erneut ein Manöver von Höcke, was sozusagen durch alle, fast alle entsprechend bedient wird. Mhm. In der Widerspiegelung, in der Thematisierung, in der Fokussierung. Natürlich verfolgt die AfD und insbesondere Höcke damit ein extra Ziel. Ich sage immer die Destabilisierung, der Vertrauensverlust und ähnliches mehr. Und das Zweite ist aber, und das halte ich für fatal, dass es kein Skandal mehr ist, dass es keine Empörung hervorruft, dass ein Mitglied der Bromberg-Koalition sich für Höcke ausgesprochen hat und ein weiteres Mitglied sich enthalten hat. Mhm. Und ich sage bewusst der Bromberg-Koalition, weil ich meine Hände dafür ins Feuer lege, dass es niemand aus der Linken war. Und weil wir als Linke, glaube ich, bei der Frage absolut eindeutig sind, eindeutig sind. Und das muss man sich bewusst machen, diese Koalition, CDU, BSW, SPD, ist ja eine sogenannte PAD-Koalition.
Ja.
Bis gestern gewesen. Sie haben 44 Stimmen, die Opposition bestehend aus AfD und Linke hat auch 44 Stimmen. Ich finde, mit gestern ist klar, dass die PAD-Koalition nicht mehr existiert, sondern dass es eine Minderheitenkoalition ist, die sich maximal noch auf 42 ihrer Abgeordneten verlassen kann.
Mhm.
Und damit einher müsste eigentlich auch eine Änderung im Verhalten, Änderung im Agieren hin zur Linksfraktion erfolgen, wenn man denn Mehrheiten weiterhin im demokratischen Spektrum suchen will. So, und dann, ich saß gestern da und hab rübergeschaut zur Brombeere und hab gesagt, das geht doch nicht, ihr müsst doch jetzt was machen.
Mhm.
Ihr könnt es doch nicht so durchlaufen lassen. Da stimmt jemand für einen Faschisten aus euren Reihen.
Ja. Jetzt bist du nicht Fraktionsvorsitzende und auch nicht parlamentarische Geschäftsführerin deiner Fraktion, aber hast du denn mitbekommen, gab es jetzt schon irgendwie Gespräche nach dieser Wahl gestern?
Es gab auf alle Fälle, habe ich gehört und zum Teil habe ich es ja auch gesehen, ein Zugehen einzelner Abgeordneter aus der Bromberg-Koalition auf einzelne Akteure der Linken.
Mhm.
Inwieweit das jetzt sozusagen auch konkret damit in Verbindung steht, kann ich nur unterstellen. Es ist fast direkt im Anschluss geschehen, von daher möglich. Und ich persönlich denke es auch, aber weiß nicht, inwieweit da jetzt was Konkreteres vielleicht schon vereinbart wurde. Mhm. Aber ich muss mal jetzt mal ehrlich, ich verstehe nicht, dass die Brombeere nicht zu einem Krisentreffen eingeladen hat.
Naja, ich habe dir ja das Zitat von BSW-Fraktionsvorsitzenden Frank Augsten geschickt. Der ist ja froh, dass es nicht noch mehr Jahr war.
Naja, aber es spricht ja auch dafür, in welcher Problematik eigentlich diese Koalition steckt.
Ja.
Naja. Und ich glaube ja, durch das Schweigen und durch das Nicht-Thematisieren macht man es am Ende noch schlimmer, weil man es durchlaufen lässt, weil man es akzeptiert, weil man es hinnimmt, wenn einzelne Abgeordnete es für okay finden, Höcke zu wählen oder auch sich da zu enthalten. Mhm. Und ich glaube, es wäre eigentlich notwendig, dass die Brombeer-Koalition sich vielleicht mal externe Expertise ranholt und sich aufklären lässt darüber, was bedeutet das, wenn man Position der AfD zustimmt oder auch, das ist ja nun wirklich, also geht's eigentlich noch krasser, wenn man Höcke zustimmt?
Ja, das finde ich auch. Also ich kann mich noch erinnern, du sicher auch, Rot-Rot-Grün, als es um die Grunderwerbsteuer ging und wir dann hier diesen Skandal hatten, wo das erste Mal die Bundespresse dann bei dieser Frage nach Thüringen geguckt hat, weil die CDU und FDP zusammen mit der AfD dieses Gesetz
durchgedrückt
haben. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass wir damals schon innerhalb von Rot-Rot-Grün gesagt haben, das war jetzt der Anfang für viele kleine Sachen und irgendwann interessiert es keinen mehr. Ja. Und dann wird eben auch mit einer Stimme oder wenn man die Enthaltung mitzählt, mit zwei Stimmen ein Ministerpräsident Höcke gewählt. Und es ist einfach, sowohl die Abgeordneten als auch die Presse geht aus dem Plenarsaal raus und es ist, ja, ist doch gut gelaufen. Das ist Mario Vogt ist weiter Ministerpräsident, alles super.
Ist gut gelaufen, dass es nur zwei waren. Gut gelaufen, dass es nicht noch mehr waren, die für Höcke gestimmt haben. Wo ich mich auch frage, was Leute, wie weit seid ihr selber schon Teil dieser Normalisierung rechter Position geworden? Wie sehr habt ihr euch selber schon darauf eingestellt, daran gewöhnt oder auch angepasst, dass es in Sachsen-Anhalt und perspektivisch vielleicht auch in Thüringen dazu kommen wird, dass die AfD-Politik immer weiteren Einfluss nimmt auf das, was geschieht? Und wo ist eigentlich euer Widerstandsverhalten, euer Widerspruch und auch euer Standhalten für die Demokratie? Und das ist, ich nehme das an solchen Stellen dann nicht mehr wahr. Und da bin ich mir, überlege ich gerade selber, was ist eigentlich schlimmer? Dass es bei der AfD passiert, ist klar. Aber wenn sozusagen diejenigen, die gegenhalten und standhalten sollten, das
immer
nicht
weniger
mehr
werden.
Immer weniger werden, das nicht mehr machen, hoi, hoi.
Ja. Lass uns mal zum Ende des Gesprächs noch einen kleinen positiven Spin reinkriegen.
Hey,
sofern
kriegen wir hin.
ich sag das so nicht. Etwas, was ja aus diesem Besuch von Sellner in der letzten Woche hervorgegangen ist, ist eine Entwicklung im Justizausschuss des Thüringer Landtages. So ein bisschen, du machst gerade schon, okay, nein, du kannst gleich ausführen, aber es geht um das Thema AfD-Verbotsverfahren. Da gab es ja jetzt zumindest einen kleinen Schritt nach vorn.
Genau, also wir haben als Linke letztes Jahr Antrag eingereicht, dass Thüringen entsprechende Maßnahmen einleitet hin zu AfD-Verbotsverfahren und sich auch Initiativen anderer Bundesländer anschließt. Das ist in den Justizausschuss verwiesen worden, dieser Antrag, und dann lag der und lag und lag. Und die Brombeer-Koalition hatte, ich sag mal, sehr lange versucht, dass der Antrag nicht rauskommt aus dem Justizausschuss. Und dann gab es Gespräche und Gespräche und Gespräche. Und irgendwann, schon Wochen vor dem Auftritt von Sellner, wurde uns signalisiert, dass die Brombeer-Koalition jetzt bereit wäre, einer Anhörung zuzustimmen.
Okay.
Und die Anhörung ist sozusagen, das finde ich, alles Entscheidende, weil dort dann externe Leute kommen von Verfassungsrechtlern bis hin zu Politikwissenschaftlern, die Argumente und die Gründe für ein AfD-Verbot, ich denke, sehr detailliert darstellen werden. Mhm. Genau, und dann ist verrückterweise diese zeitliche Nähe gewesen, dass sozusagen nach dem Auftritt von Sellner zwei Tage später die entsprechende Justizausschusssitzung war, in der dann die Bromberg-Koalition dem Durchführen einer mündlichen und schriftlichen Anhörung zugestimmt hat. Das heißt, wir werden jetzt im März in der nächsten Sitzung sowohl die Sachverständigen beschließen als auch die Zeitschiene. Und unser Ziel ist es, noch vor der Sommerpause im Landtag dann hoffentlich über die Einleitung des AfD-Verbotsverfahrens, also entsprechender Initiativen aus Thüringen, abzustimmen. Mhm. Und das Spannende ist, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, Thüringen ist damit das erste Bundesland, das erste Parlament, in dem auf dieser parlamentarischen Ebene eine entsprechende Anhörung und eine inhaltliche Beschäftigung damit stattfindet, die nicht nur in einer Landtagsdebatte ist, wo man sich gegenseitig erklärt, warum man dafür, warum man dagegen, wie auch immer, sondern wo in einem parlamentarischen Verfahren das Ganze eingeordnet wird. Und das ist, das ist schon ehrlich gesagt ganz schön geil, dass das gelungen ist. Und dadurch, dass die mündliche Anhörung auch öffentlich sein wird, hoffe ich, dass es uns gelingt, mit möglichst vielen externen zivilgesellschaftlichen Partnern die Bromberg-Koalition dazu zu bekommen, am Ende dem Antrag der Linken zuzustimmen und endlich mal konkret einen Schritt zu machen und es nicht nur im Labern zu belassen.
Das sagt Katharina König-Preuß, die für die Linke im Thüringer Landtag sitzt, im Gespräch mit dem Podcast Thüringen Insider, die sich letzte Woche in der aktuellen Ausgabe vor allem mit dem Misstrauensvotum gegen Mario Vogt auseinandergesetzt haben. Wenn ihr die ganze Ausgabe hören wollt, dann findet ihr den Podcast in dem Podcast-Programm eurer Wahl oder auch bei Spotify. Miss Teardrop von Felix Laband. Experimentelle Musik macht auch Apparat. Und nach dem nächsten Song, da sprechen wir über die Berlinale. Die steht in den Startlöchern für das Jahr 2026. Aber wie war es eigentlich 2001? Das ist ja schon so lange her. Aber einer, der tatsächlich in diesem Jahr damals das erste Mal dort war, ist unser Filmredakteur Reinhard. Und mit ihm werde ich gleich über damals, dazwischen und heute sprechen.
Sound.